geht der Predigttext heute über das große Festmahl und ich lese den Predigttext aus der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu dem Gastgeber: Wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen. Deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Sonst ist deren Einladung dein ganzer Lohn. Wenn du zu einem Mahl einlädst, lad vielmehr Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Du wirst aber deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsenspanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen.
So, wir befinden uns in einer Predigtreihe zurzeit. Da geht es um Gemeinde mit Mission. Heute ist der dritte Teil dieser Predigtreihe mit der Überschrift Gastfreundschaft. Passt gut, oder, zu heute? Es geht dabei auch um Aspekte und Inspiration, so ein Stück weit aus dem Buch Gemeinde mit Mission von Bartholomä und Schweier. Und wir haben so beim letzten Mal, also in den letzten Malen auch so geschaut, wenn wir Gottesdienste feiern und in einer Gesellschaft leben, die so das Christentum immer mehr verlassen hat, was nicht mehr so selbstverständlich ist, ist es weit auseinander. Wir wollen, dass Menschen hinkommen zu uns, also sollten wir auch hingehen zu ihnen. Und wie kann das geschehen? Na, das Hingehen hängt vor allem an unserer Motivation, liegt an meinem Herzen. Wie ist meine Leidenschaft für die Menschen um mich herum, für meine Mitschülerinnen und Mitschüler, für die Nachbarn, für die Menschen, denen ich begegne, auch auf der Arbeit? Und wir haben gesehen, Luther hat mal den Begriff geprägt, der in sich selbst gekrümmte Mensch, der ohne Gott lebt und verzweifelt in seiner Schuld, in seiner Entfernung von Gott. Haben wir ein Herz für diese Menschen, die in sich selbst gekrümmt sind? Dann seht ihr unten das Hinzukommen, haben wir ja gesehen, es geht um eine Sensibilität für den Kontext, also für unsere Gesellschaft, so wie Paulus das gemacht hat. Er ging in Athen hin und hat dort die Leute angesprochen auf das, was er gesehen hat. Ihr habt dort einen Tempel für einen unbekannten Gott aufgebaut. Und ich kann euch jetzt sagen, wer dieser Gott ist. Ich habe ihn kennengelernt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Wir haben gemerkt, es geht darum, einzutauchen in die Kultur, das auch zu kritisieren, kritisch zu sehen, was unsere Kultur an fragwürdigen Antworten hat, und einzuladen zu Christus. Das war beim letzten Mal. So, ich drücke vor, genau, jetzt geht's. Also eintauchen, Konfrontation und die Einladung. Und heute geht es um diesen Mittelblock, gastfreundliche Gemeindekultur. Also um das Was. Wie machen wir das? Wie gelingt uns das, eine Gemeinde mit einer Mission zu sein? Menschen, die uns wichtig sind. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in denen viele Menschen anders geprägt sind mittlerweile. Also das Thema Gastfreundschaft heute. Eine Gemeinde, eine Kirche, die nicht gastfreundlich ist, ist eine aussterbende Kirche und Gemeinde. Deshalb ist es heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Toll, dass ihr es geschafft habt, herzukommen, auch im Stream dabei zu sein. Trotz Zeitumstellung, eine Stunde weniger Schlaf, trotz Lärmfeuer gestern Abend in der Stadt und, was alles hier los war. Denn das Motto ist, wir wollen nicht unter uns bleiben. Gastfreundschaft. Wir haben den Bibeltext gehört. Wir haben das kleine Anspiel von Margot und Annette gesehen. Und ja, es ist kein Frühlingsfest heute Abend bei Margot. Also ihr braucht jetzt nicht sagen, oh, ich komme. Ja, die Enttäuschung, ich weiß. Aber mal gucken, was. Es gibt bestimmt noch Feierlichkeiten bei Sharps. Irgendwann mal wieder. So, dieser Bibeltext aus Lukas 14, den wir gehört haben, da gibt es eine Parallele in Matthäus 22. Ja, gibt es, aber es gibt auch große Unterschiede. Matthäus 22 wird von Luther überschrieben, eine königliche Hochzeit. Und Lukas 14 schreibt Luther drüber, das große Abendmahl. Ja, was denn jetzt? Das griechische Wort Deipnon, was hier steht in unserem Text, was wir gehört haben, Lukas 14, das schreibt Abendessen. Also beschreibt ein Abendessen. Man trifft sich zu einem Abendessen und Paulus greift das auf, auch im ersten Korintherbrief, und sagt, und wenn ihr zu einem Abendessen zusammenkommt, dann nehmt den Kelch, nehmt das Brot und esst aber nicht alles weg vorher und betrinkt euch nicht, sondern feiert das würdig. Also er schreibt was von einem Abendessen. Die Basisbibel beschreibt das schön mit das große Festmahl. Das, finde ich, passt sehr gut dazu. Es ist wichtig zu wissen, Überschriften in der Bibel, das ist jetzt nicht Gottes Wort. Vielleicht fällt jetzt der eine oder andere aus den Wolken, aber das hat man nachträglich hinzugefügt, Luther und andere später, weil wir gedacht haben, okay, das könnte man jetzt so zusammenfassen, mal mehr gelungen und mal weniger gelungen. Matthäus 22 steht für mich in einem anderen Zusammenhang, die königliche Hochzeit, als dieser Text in Lukas 14, den wir gerade gehört haben. Und das will ich auch erklären. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu hören und genauer hinzuschauen. Was passiert denn da? Denn um das zu verstehen, was Margot gelesen hat, müssen wir wissen, was ist denn der Zusammenhang der Geschichte? Wer hört alles zu? Von wem wird gesprochen? Mit dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, befinden wir uns mitten in einer Diskussion von Jesus mit vielen Gästen bei einem Essen, bei einem Abendessen, den ganzen Tag über Sabbat. Man trifft sich zu einem großen Essen. Es ist ein Promi-Dinner sozusagen im Haus eines einflussreichen Pharisäers. Und Jesus wird kritisch beobachtet, beäugt. Was sagt er? Was macht er? Wie reagiert er? Man achtet auf ihn. Man achtet auf jeden Satz, auf seine Reaktion. Man ist ganz, ganz kritisch. Und Jesus ist auch kritisch. Er überprüft kritisch die Motivation der Menschen. Er heilt einen Menschen am Sabbat. Und das stößt auf negative Kritik. Wie kann Jesus jetzt am Sabbat jemanden heilen? Und Jesus ist völlig außer sich, fragt, ja, warum ist es denn nicht erlaubt, Gutes zu tun am Sabbat? Weiter gibt es Störgefühle bei der Party, denn Jesus spricht die besten Plätze an. Also sich in einer elitären Gesellschaft abzukapseln von anderen. Das passiert vorher. Und deshalb diese Geschichte, das große Festmahl. Ein Festmahl hatte im Judentum eine große Bedeutung. Es gab viele Texte und Geschichten im Alten Testament dazu und auch die jüdische Erwartung der damaligen Zeit war, Festmahl, ja, wenn der Messias kommt. Jesaja 25 berichtet davon, da wird Gott als der große Gastgeber auftreten. Und auch das haben die Menschen vor Augen, wenn Jesus seine Geschichte erzählt und sagt, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Da haben die Leute ein Kopfkino vor Augen. Ein anderes Kopfkino als wir vielleicht heute. Die Hoffnung auf ein großes Festmahl mit dem Messias. Ist diese Geschichte, dieses Gleichnis, diese Parabel jetzt eine Geschichte über Gott oder über die Menschen? Ich würde sagen, beides. Und es ist komplex ineinander verwoben. Es ist gar nicht so einfach. Und da kann man mächtig drüber stolpern. Denn wir müssen auf der einen Seite auch die sozialen Elemente des Gleichnisses sehen, was Jesus anspricht. Wenn wir das nicht sehen, dann verzweifeln wir an Gott. Dann bekommen wir vielleicht auch ein schräges Bild von Gott, wer er ist. Das werde ich gleich nochmal erklären. Aber wir müssen auch, so theologisch sagt man, die eschatologischen Hinweise entdecken. Die Eschatologie, das ist die Lehre der letzten Dinge. Himmel, Ewigkeit, Jesus kommt wieder, Auferstehung, Offenbarung. Auch das kommt mit vor. Und in der Geschichte der Kirchen, also wir sind ja nicht die Ersten, die heute Morgen dieses Gleichnis, diese Geschichte lesen und hören, in der Regel. Vielleicht ist es für den einen oder anderen das erste Mal, dass man denkt, okay, habe ich vorher noch nie gehört. Auch gut. Ganz spannend, das zu entdecken, würde ich empfehlen, nochmal in der Bibel nachzulesen. Intensiver nochmal nachzulesen. Aber in der Geschichte der Kirchen, da gab es gefährliche Auslegungspfade zu diesem Bibeltext. Gefährlich, weil teilweise wurde Antisemitismus hineingelegt in diesen Text. Die Juden sind an die Seite gestellt, wurde gesagt. Abgelehnt von Gott. Sie haben jetzt nichts mehr mit dem Reich Gottes zu tun. Also können wir sie ausgrenzen, verfolgen. Antisemitismus, eine der Auslegungspfade leider in der Kirchengeschichte. Aber darum geht es nicht in dem Text. Oder es wurde die Erlaubnis zur Zwangstaufe und zur Zwangsbekehrung gegeben durch diesen Bibeltext, weil der Gastgeber eben andere nötigt. Schlimm, was passiert ist durch eine theologische Auslegung, durch die Kirchengeschichte, was Menschen mit Gottes Wort gemacht haben. Schlimm. So, das war meine Predigt. Nein, ich will euch jetzt nicht hier stehen lassen. Es geht weiter und das ist wichtig. Denn fangen wir vorne an. In der Bibel wird uns zum Beispiel Gott als ein guter Gastgeber vorgestellt und beschrieben. Im Alten Testament finden wir viele Gastgeberbeispiele. 3. Mose 33 und 34 verweist Gott darauf, wie wichtig ihm Gastfreundschaft ist. Gäste zu beherbergen, Fremde, Flüchtlinge aufzunehmen und zu beherbergen. Im Alten Testament steht das schon. Denn die Israeliten waren ja selbst Flüchtlinge gewesen aus Ägypten heraus und sie hatten keine Häuser, wo sie hingehen konnten. Sie mussten unterwegs sein, sie mussten aufgenommen werden, auch woanders. Römer 12, Hebräer 13 erwähnen Gastfreundschaft. Paulus und andere Schreiber. Epheser 2, Vers 13. Alle, die fern von Gott waren, dürfen jetzt nah bei ihm sein. Es gibt eine Ferne und eine Nähe. Gastfreundschaft heißt, von der Ferne in die Nähe holen. Das griechische Wort für Gastfreundschaft, Philoxenia, macht deutlich, auf der einen Seite Philia, die freundschaftliche Liebe, und Xenos ist der Fremde. Das heißt, Gastfreundschaft ist die freundschaftliche Liebe zu einem Fremden. Das ist Gastfreundschaft. Ich gebe zu, das Wort Fremde oder Fremder mag ich nicht so. Ich rede lieber von Gästen. Weil fremd ist schon mal so, das klingt eher so, ist mir alles fremd und mag ich vielleicht nicht so. Gäste finde ich viel schöner als Wort. Und mein Lebensweg als Christ hat viel mit diesem Thema Gastfreundschaft zu tun. Sich erklären. Als junger Mann, 16 Jahre alt, spielte im Tischtennisverein, wurde eingeladen zu einer christlichen Veranstaltung. Musik war mir wichtig. Ich wusste nicht, was mich erwartet an dem Abend. Ich kam zu spät. Alles hatte schon angefangen. Und es war viel los in dieser Schulaula und die Stühle waren belegt. Man konnte an der Aula die Treppen hochgehen, so an der Seite, und schauen, gibt es da noch irgendwie einen Platz? Ich habe nichts gesehen. Ich bin hochgelaufen und wollte schon Kehrtwende machen und sagen, okay, kein Platz, ich habe nichts gesehen. Da kam eine Mitarbeiterin auf mich zu. Ich erkannte sie an ihrem Pullover oder T-Shirt, dass sie eben gekennzeichnet war. Und sie sagte, halt, Moment, ich hole aus dem Klassenraum, hole ich noch einen Stuhl für dich. Und hat ihn ganz oben an die letzte Reihe hingestellt. Und als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, sie interessiert sich für mich. Sie setzt sich ein. Wow, das war ich nicht so gewohnt. Habe ich gedacht, sie setzt jetzt alles in Bewegung, damit ich mich hinsetzen kann, teilnehmen kann. Ich habe in ihre Augen geschaut, habe Gastfreundschaft entdeckt. Ich habe in ihre Augen geschaut und habe entdeckt, sie hat etwas, was ich nicht habe. Und das war mir fremd. Aber es hat mich angesprochen, ihre Augen zu sehen, ihr Gesicht zu sehen. Gastfreundschaft erlebt. Und dann saß ich da in der letzten Reihe als Daniel Masek, 16 Jahre alt, und habe das erste Mal in meinem Leben von Jesus gehört. Und das hat mich gepackt, das hat mich gefesselt. Und ich habe gewusst, Gott, ich bin weit entfernt von Gott. Und wenn das stimmt, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist, und wenn das stimmt, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist, und wenn das stimmt, dass dieser Jesus Christus für die Schuld der Welt gestorben ist, für meine Schuld, und sie auf sich genommen hat, dann brauche ich diese Befreiung. Und wenn das stimmt, dass man Vergebung der Schuld bekommt, dass man ein neues Leben bekommt, ewiges Leben, dann will ich das. Ich habe nicht Angst vor der Hölle gehabt. Aber ich habe Lust auf diese Vergebung und das neue Leben gehabt. Das will ich haben. Danach gebetet mit jemandem, mein Leben Jesus geschenkt. Und manchmal denke ich, was wäre passiert, wenn mich mein Tischtennis-Doppelpartner nicht eingeladen hätte zu diesem Abend? Was wäre passiert, wenn ich umgedreht wäre, weil ich keinen Platz gefunden hätte? Was wäre passiert, wenn ich nicht diese Mitarbeiterin getroffen hätte und in ihre Augen geschaut hätte? Ich weiß, es ist müßig. Was wäre, wenn, hätte, Fahrradkette? Aber es waren wichtige Menschen in meinem Leben, die Gastfreundschaft gelebt und praktiziert haben. Dass ich heute auch hier stehen kann, dass ich mit Jesus leben kann, dass ich weiß, ich habe es nie bereut, mit Christus zu leben, seit ich 16 Jahre alt bin. Und ich habe erlebt, dass Gott der ganz große Gastgeber ist, der einlädt an einen reich gedeckten Tisch, dass ich alles geschenkt bekomme. Gaben, Fähigkeiten. Ich habe mich taufen lassen. Gaben entdeckt, die ich vorher nie wusste. Menschen entdeckt, mit denen ich zusammenarbeiten kann, Gottes Reich bauen kann. Bin durch Höhen und Tiefen gegangen als Christ, weiß mich in Gott geborgen. Gott lädt ein, aber er braucht Boten, die diese Einladung weitergeben. Und Jesus möchte jetzt in dieser Rede die Menschen darauf hinweisen, da gibt es andere, die am Rand stehen. Denn er spürt die religiöse Arroganz der Pharisäer, die eingefleischte, isolierte jüdische Elite, die sich abgrenzt und nicht einlädt. Denn in der Regel wurde bei solch einer Feier im gleichen sozialen Status eingeladen, im gleichen sozialen Stand. Und Jesus hat eine große Solidarität mit den Schwachen. Der Theologe Krüsemann, der bezeichnete mal die Verse 13 und 21 als die Armen-Tora. Lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Zweimal taucht das auf im Text. Zweimal. Große Bedeutung. Und eigentlich hätten das die Leute doch wissen müssen damals im Alten Testament. Das war ja auch die Tora mitunter. Die religiösen Führer hätten das wissen müssen, dass Gott der große Gastgeber ist. Aber Jesus spricht das an, nur ist manchmal radikal in der Auslegung, sagt, den Armen soll das Evangelium verkündet werden. Liebe und Barmherzigkeit weitergeben, ohne eine Gegenleistung zu empfangen. Also nicht auf irgendwie, naja, dann, wenn ich den einlade, wenn ich die Margot einlade, dann lädt sie mich wieder ein und umgekehrt und so man Ping-Pong hin und her. Nein, ohne etwas zurückzuerwarten. Und dann, ich war irritiert im Text, ein unbekannter Gast, der sagt, glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Habt ihr das auch wahrgenommen, diesen Satz? Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Da habe ich mal einen kurzen Moment in der Vorbereitung gedacht in dieser Woche, wow, was für eine Erkenntnis. Aber je tiefer ich eingetaucht bin, habe ich gedacht, uiuiui. Der hat überhaupt nichts kapiert. Und genau deshalb erzählt Jesus diese Geschichte. Denn der freundliche Gastgeber lädt seine Gäste zu sich an den Tisch ein. Nach orientalischer Sitte werden die Gäste durch einen Angestellten aufgefordert zu kommen. Weit im Voraus. Save the date. Kommt dann und dann. Merkt euch das schon mal. Und dann kommt die zweite Einladung. Kommt jetzt. Jetzt ist alles bereit. Also es gab ja noch keine Messenger-Dienste damals, wo man dann schnell tippen konnte, ey, jetzt, kommt. Also man musste eine Voreinladung machen, save the date und dann, jetzt ist es fertig. Wer war eingeladen? Angesehene Gäste. Wohlhabende Grundbesitzer, jüdische Arbeitgeber, gerade einen Acker oder Vieh gekauft, frisch verheiratet, Menschen inmitten der alltäglichen Gesellschaft stehend. Und alles freie Menschen, die auf einer Gesellschaftsschicht mit dem Gastgeber sind. Landbesitz, Ackerbau, Ehe. Ich habe erwähnt, in der Regel wurden Menschen des gleichen sozialen Standes eingeladen oder eines höheren Standes. So war das Sitte damals. Und dann im Text hören wir ja noch was von dieser Sitzplatzstreitregelung, so nach dem Motto, wer am nächsten beim Gastgeber sitzt, haha, der ist wohl angesehen. Also gucken wir mal, wer sitzt da rechts und links vom Gastgeber. Wie schön, VIP-Sitze. Das ist so menschlich, das Prinzip der Gegenseitigkeit, der Geschäftsbeziehungen, der Absicherung. Bleiben schön unter uns. Aber alles ist bereit. Kommt. Bratenduft liegt in der Luft. Wer würde da schon Nein sagen? Vielleicht Veganer und Vegetarier, aber ja, liegt ein anderer schöner, leckerer Luft, Duft in der Luft, reimt sich. Kostenloses Essen, feiern mit Musik, das Tanzbein schwingen. Ey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht von 9 bis 9, keine Ahnung. Da ist was los. Aber wir haben gehört, der Abgesandte des Gastgebers bekommt die kalte Schulter gezeigt. Keiner will kommen. Alle haben zu viel zu tun, keine Lust, sind gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Mit so alltäglichen Dingen, die auch Zeit und Kraft rauben. Beruf, Familie, Garten, Verein, Hobby. Helmut Thielicke, ein bereits verstorbener evangelischer Theologe, der meint, der Weg zur Hölle ist in der Regel gar nicht mit Verbrechen und großen Lumpereien, sondern erst mit lauter Harmlosigkeiten, mit lauter Anständigkeiten gepflastert. Und zwar deshalb, weil diese Harmlosigkeiten und Anständigkeiten in unserem Leben den falschen Rang bekommen. Ein Theologe, der oft sehr scharf formuliert, sehr krasse Aussagen, Kind seiner Zeit damals. Aber ist da was dran, wenn man falsche Prioritäten im Leben setzt? Mir geht es nicht darum, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, ihr müsst aber und du musst aber. Aber wer sein Leben nicht auf Christus baut, der setzt sein Leben in den Sand. Weil nur Christus ist das stabile Fundament. Und in unserer postmodernen Gesellschaft ist Ablenkung und Vielfalt schon sehr, sehr groß. Und vielleicht in der Zeit, wo du hier bist, vielleicht hast du schon 5 bis 7 Nachrichten auf deinem Smartphone und Handy bekommen. Musst jetzt nicht nachgucken. Ja, aber die Zeit rennt weiter und fordert so viel von uns. Und wir als Kirche, als Freikirche, hoffen und wünschen immer wieder, dass Menschen Jesus kennenlernen, die gute Botschaft hören, das Evangelium. Aber wisst ihr was? Das ist manchmal so schwer zu hören und zu verstehen, was wir Christen sagen und glauben. Können wir uns in die Lage derjenigen versetzen, die eingeladen sind? Wie unendlich schwer ist es doch, an diesen Christus zu glauben, als Atheist oder als jemand, der nicht kirchlich gebunden ist oder ohne Glaube und Christus aufgewachsen ist und für den es vielleicht so, so schwer ist, einen Schritt in eine Kirche oder Gemeinde zu setzen. Und wie schwer ist es doch, Gewohnheiten des Lebens zu verändern. Wie schwer ist es vielleicht, einen Freundeskreis zu verlassen, der einem nicht gut tut. Man kennt vielleicht das Neue noch gar nicht so intensiv und sich darauf völlig einzulassen. Oder zu sagen, ich will mich taufen lassen, ich möchte mein Leben festmachen mit Christus. Ich möchte es nach außen deutlich machen. Alle sollen sehen und wissen, ich gehöre zu Christus. Das ist nicht so leicht. Wirken wir als Christen und als Gemeinde auch einladend genug für andere? Man macht ja in der Regel so ein 7 Sekunden Kennenlernen. Also so innerhalb von 7 Sekunden macht man sich ein Bild vom anderen. Vielleicht auch von unserer Gemeinde. 7 Sekunden, man guckt sich an, so 7 Sekunden. Lang. 7 Sekunden. Vielleicht auch ganz kurz. Innerhalb von 7 Sekunden beurteilt man jemanden oder guckt, könnte das passen, ist jemand ansprechend als Christ. Nietzsche sagt, die Christen sollten erlöster aussehen, dass ich an sie glauben kann. Wir brauchen jetzt nicht mit einem Lächeln hier den ganzen Tag durch die Gegend laufen, aber strahlen wir etwas aus von diesem Jesus? Ist Christus zu erkennen in unserem Leben, in unserem Alltag? Wir haben mal über die 3-Minuten-Regel mal so gesprochen gehabt in der Gemeindeversammlung. Denn innerhalb von 3 Minuten nach dem Gottesdienst entscheidet sich auf vieles, auch Kontakte, ob man mit jemandem redet oder nicht, ob man jemanden links liegen lässt. Ich ermutige immer dazu, Gespräche und Kontakte zu nutzen, nicht immer mit denen, die man sonst auch sieht die ganze Woche über. Nicht gleich Termine auszumachen und, ach, weißt du noch, wir haben doch jetzt die Jugendstunde und wir haben doch jetzt den Seniorenkreis, sondern Gastfreundschaft heißt auch, die Zeit zu nutzen, Menschen in den Blick zu nehmen, mit denen ich noch gar nicht gesprochen habe. Volker Bohle hat letzten Sonntag auch die kircheninterne Sprache angesprochen. Wir haben das im Gemeindeforum angesprochen und ausprobiert oder auch darüber gesprochen. Was heißt kanaanäisch oder evangelikalisch, die Sprache Kanaans? Sowas zu vermeiden, damit wir verständlich sind. Alles ist bereit zum großen Festmahl, aber keiner will kommen. Alle haben zu viel zu tun, keine Lust. Und sie entschuldigen sich beim Gastgeber. Die ersten beiden. Der dritte bringt das nicht mal mehr über die Lippen. Wir merken, es verschärft sich die Ablehnung in der Geschichte. Der Gastgeber wird immer mehr vor den Kopf gestoßen. Und im Orient ist das eine tiefe Beleidigung, eine Kränkung. Denn der höfliche Gastgeber will doch geben und schenken. Und im Text erkenne ich, da schwingen jetzt negative Gefühle beim Gastgeber mit. Er ist enttäuscht. Er ist wütend. Er ist sogar zornig über die zahlreichen Absagen. Ist Gott jetzt wie der beleidigte Gastgeber, der gekränkt und zornig die Feier verschleudert? Ist Gott so? Der Theologe Gustav Stählin bezeichnet die Reaktion des Gastgebers als den heiligen Zorn des verschmähten Erbarmens und der verletzten Liebe. Geht die Geschichte jetzt mit einem gekränkten Gott weiter? Also in mir erzeugt das ein Störgefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Gott ist für mich keine beleidigte Leberwurst. So erkenne ich Gott im Neuen Testament auch nicht. Und ich denke, Jesus will uns ihn auch nicht so vermitteln. Der Kontext der Geschichte, also der Zusammenhang, weist auf die Rolle des Gastgebers hin, den sozialen Stand, die Schicht zu verlassen. Denn in der Regel wollte der nicht abrutschen. Der dann verärgert, um die Lebensmittel nicht verderben zu lassen, andere einlädt. Too good to go. Der Gastgeber springt über seinen Schatten. Er macht etwas, was er sonst nie machen würde. Und er lässt die Regeln der damaligen Zeit, des Anstandes, außen vor, um nicht gleich Situierte einzuladen. Für mich kommt hier eine soziale Komponente ins Spiel. Es geht wirklich auch um die Armen, die Benachteiligten, die mit einem Handicap ausgestattet sind. Und auf der einen Seite ist der Gastgeber für mich auch ein Stück weit die Rolle Gottes, auf der anderen Seite nicht. Und das ist jetzt das Schwierige mit diesem Gleichnis und mit vielen, vielen Gleichnissen und Beispielgeschichten. Denn sie lassen sich nicht immer eins zu eins so übertragen. Denn soll dieses Gleichnis jetzt deutlich machen, wir sollen nicht mehr heiraten? Soll dieses Gleichnis jetzt deutlich machen, wir sollen an die Landstraßen gehen und vorbeifahrende Autos noch schnell ein Traktat in die Hand drücken, irgendwo an den Scheibenwischer klemmen? Könnte man ja alles konstruieren aus diesem Gleichnis, aber darum geht es nicht. Bei einem Gleichnis muss man der Hauptspur folgen, auf den Kontext achten und es einen gesamtbiblischen Zusammenhang bringen. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht einfach. Und ich habe in dieser Woche viele Bücher nochmal gewälzt, auch zu diesem Gleichnis. Ich habe unterschiedlichste Auslegungen, Kommentare gelesen und ich muss selbst für mich eine Spur finden. Du musst für dich eine Spur finden. Und vielleicht wird die sich in einem Jahr nochmal verändern und in 2 Jahren auch nochmal verändern. Aber bleib auf dem Weg. Sei nicht festgefahren. Entdecke Gott immer wieder neu. Auch das ist in der Kirchengeschichte immer wichtig gewesen. Der Gastgeber lässt nach Ersatzgästen suchen. Kommen sie? Wir wissen es nicht. Die Geschichte lässt es offen. Aber Gäste sollen an den Straßen- und Grundstücksabgrenzungen getroffen werden, gefunden werden. Die, die dort sitzen, sich langweilen, vielleicht gar keine Ahnung vom Festmahl haben, die sollen eingeladen werden. Richard Robo, ein amerikanischer Theologieprofessor, der beschreibt das so: in der Antike, im Zentrum einer Stadt, da wohnte die Elite, in der City, im Zentrum wohnte die Elite. Und die arme Landbevölkerung außerhalb und ganz am Rand, da wohnten die Bettler und Prostituierten. Also von der Bedeutung her Randgebiete für die Randbevölkerung. Und er sagt auch, die konnten nicht einfach so in die City kommen. Manchmal drohten ihnen Strafen dafür. Und sie mussten speziell aufgefordert und eingeladen werden, fast schon gedrängt werden, zum Festmahl zu kommen. Das heißt, der Auftrag des Gastgebers ist nun, in diese Randgebiete zu gehen, dort einzuladen. Eigentlich ein Skandal. Machte man damals nicht. Wir leben in einer völlig anderen Zeit, denn heute ist es umgekehrt. Man wohnt außerhalb der Stadt. In vielen Freikirchen unseres Bundes ist es so, da gibt es ein Gemeindehaus, lange gebaut oder gekauft, irgendwo in der Stadt. Und fast jedes Gespräch meiner Kolleginnen und Kollegen macht das deutlich. Kaum jemand von den Mitgliedern der Gemeinde wohnt an der Gemeinde oder in der Nähe, in der Stadtmitte oder in der Nähe der Gemeinde. Und sie fahren weit, fast alle von außerhalb, 30 Minuten oder länger. Man kommt in die Gemeinde sonntagmorgens, man bleibt für diese Zeit und dann fährt man wieder nach Hause. Man will dort nicht wohnen. Denn das Häuschen steht im Grünen, der Pool braucht Platz, die Kinder, die drei Hunde, Auslauf. Hier hört man die Rasenmäher am Wochenende, samstags werden die Autos geputzt. Zugespitzt, zugegeben. Aber es ist auch was Wahres dran. Und in der City, da wohnen die, die sich die Grundstücke und Mieten außerhalb nicht leisten können. Auch eine Zweiklassengesellschaft. Vielen, vielen Städten Deutschlands ist das so. Und was hat das für eine missionarische Gemeinde zu bedeuten? Gastfreundschaft heißt, zuzulassen, wenn unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Wenn Menschen zu uns kommen, die Fragen haben. Und wie freue ich mich darauf, wenn Menschen Fragen haben. Wenn man skeptisch ist. Wenn du skeptisch bist. Das ist gut. Ich möchte Skepsis ernst nehmen, sie wahrnehmen, entdecken. Philipp Bartholomä schreibt in seinem Buch Gemeinde mit Mission: Du bist bei uns herzlich willkommen, auch wenn du dem christlichen Glauben mit Vorbehalten gegenüberstehst, einen anderen Lebensentwurf verwirklichst oder von uns abweichende religiöse Überzeugungen hast. Könnt ihr das verinnerlichen? Leben wir das als Gemeinde? Ziehen wir das? Ist das mein Motto? Du bist willkommen, auch mit deinen Vorbehalten, wenn du ganz anders lebst und glaubst. Gastfreundschaft. Wir haben in unserer Gemeinde ein paar Hauskreise, Kleingruppen, die sich treffen. Und was für eine wunderbare Möglichkeit, schreiben Theologen und auch Bartholomä in seinem Buch, kleine Gruppen, die sich treffen, wo man auch jemanden mit einladen kann, sagen kann, hier lernst du Christen kennen, du darfst deine Fragen stellen, schau mal auch kritisch hin. Und du kannst sehen, und wie wir leben. Du kannst sogar am Essen teilnehmen. Wir essen was zu Abend, wir knabbern was miteinander. Komm dazu, sei herzlich eingeladen. Hauskreise oder Kleingruppen, auch eine tolle Möglichkeit, Menschen hineinzunehmen. Oder das Mittagessen in unserer Gemeinde heute finde ich auch eine tolle Möglichkeit der Gastfreundschaft, andere einzuladen. Hier bei uns in der Gemeinde kann man sich einbringen, jeder mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, kann sich ausprobieren, mitfeiern, Erfahrungen machen, auch dafür ist Raum. Ich komme so langsam zum Schluss. Vers 24, der letzte Vers, die könnten Worte des Gastgebers in der Erzählung sein oder der abschließende Satz von Jesus, um die Geschichte wieder in die Rahmenhandlung zurückzuholen, wenn er sagt, denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Kann es auch ein Erschrecken geben. Gott ist auf der einen Seite der großzügige Gastgeber, der einlädt. Verpasst die Chance nicht. Und was deine Chance ist, auf was dich Gott hinweist heute Morgen, das weißt nur du. Vielleicht zu sagen, ich möchte meinen Glauben mit der Taufe festmachen. Vielleicht zu sagen, ich habe noch Fragen, aber diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Ich möchte eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen. Dann nutzt diese Chance. Vielleicht im Anschluss beim Gebetsteam dazuzukommen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen oder einen Mitarbeiter anzusprechen. Vielleicht würde ich aber auch etwas ganz anderes deutlich zu machen. Ich möchte heute in meinem Glauben als Christ eine Entscheidung treffen, anders in der Zukunft mich zu verhalten. Nutz diese Chance. Wir wollen nicht unter uns bleiben. Gastfreundschaft heißt, mit Menschen zu tun haben, die nicht unserer sozialen Schicht entsprechen. Die anders aussehen, anders laufen, anders lachen, anders reden. Ihnen Gutes tun und sie für das Evangelium begeistern. Und so möchte ich zum Schluss uns ein paar Fragen mitgeben für diese Woche. Vielleicht für die nächsten Tage oder für heute. Wie setze ich Wertschätzung für Gäste in und nach unseren Gottesdiensten um? Wie mache ich das? Wie verhalte ich mich nach unserem Gottesdienst? Zweitens, wo kann ich mich zum Thema Gastfreundschaft in der Gemeinde einbringen? Wenn dir das wichtig ist, Gastfreundschaft, wo kannst du dich einbringen bei uns? Drittens, an welchen Stellen kann mein Zuhause zu einem gastfreundlichen Ort für andere werden? Das weißt nur du, wie das geht, wie das möglich ist. Und schließlich viertens, für welche Menschen, die nicht zu meinem regulären Umfeld gehören, will ich beten und gegebenenfalls einladen. Das weißt nur du. Wir singen gleich das Lied mit dem Titel Schaffe Raum. Und da heißt es, ich will uns ermutigen, aber auch den Hinweis geben, pass auf, was du singst. Denn da heißt es, ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Boah. Tu, was auch immer du willst, Herr. Bist du bereit dafür, das auch im Gebet, weil ein Lied ist auch ein Gebet, deutlich zu machen. Tu, was auch immer du willst, Herr. Im Bereich Gastfreundschaft, was willst du mir deutlich machen? Was willst du mir sagen? Willst du, dass ich verändere in meinem Leben? Tu, was auch immer du willst, Herr. Du bist der Herr. Ich will auf dich hören, ich will dir gehorchen, ich will mein Leben unter deine Regie stellen. Und er meint das gut mit dir. Er nimmt dir nichts weg, er gibt dir dazu. Und ich schaffe Raum für dich. Tolles Lied. Und dann heißt es weiter, reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Vielleicht bist du einen Schritt entfernt von Jesus. Mauern ein. Gott kommt dir entgegen, lädt dich ein. Ich freue mich auf dieses Lied. Das Musikteam wird jetzt nach vorne kommen, wird uns mitnehmen. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Amen.